Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.
Jo, hallo zusammen und willkommen zu der zweiten Folge von Nerdcast. Der Podcast, wo man nämlich auch weiss, wer der Kip Lemming, der Doug Sampson oder der Tony Curenti ist. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir haben letztes Mal Black Sabbath, das erste Album, behandelt und geografisch sind wir jetzt nicht einen Millimeter weitergekommen, weil diesmal geht es um eine Band, die aus der exakt gleichen Stadt kommt, nämlich Judas Priest. Und was für ein Thema haben wir uns da vorgenommen? Die letzten 4 Wochen haben wir uns Köpfe rauchig gelost mit der ganzen Diskografie von Priest plus sämtlichen Solo-Abstecher. Ist ziemlich ein Brocken gewesen, aber natürlich logischerweise zu einem ganz grossen Teil ein riesiges Vergnügen. Was wir uns jetzt für diese Folge vorgenommen haben, ist, dass wir mal, wenn durch alle Studien und die 2 wichtigsten Live-Alben durchgehen und herausfinden, wo für uns die Highlights liegen, wo unsere persönlichen Faves sind, ob wir da total weit auseinander liegen oder ob wir je nachdem sogar einfach aufs Gleiche kommen. Da bei mir natürlich wieder mein illustre Members von diesem Podcast, wunderbar, wir haben es gemütlich hier. Der Michi Greili Greilinger, Tommy Bäumli Baumgartner und Philipp Jesper Jespersen. Sind ihr ready?
Oh yeah! Aber sowas von!
Gespannt wie Spielberg, eh? Okay, alles klar. Ich meine, es ist logisch, ihr wisst natürlich da draussen alle Abscheid, aber ich sag's trotzdem nochmal. Die Band ist 1969 gegründet worden in Birmingham und kein einziges Mitglied von 1969 ist auf der ersten Platte dabei. Auch noch speziell. Gegründet vom Al Atkins, Sänger und dem Gitarrist Bruno Stapenhill, Schlagzeuger John Partidge und Gitarrist John Perry. Die haben eine Art Bluesrock gemacht, da gibt es keine Aufnahmen. Der K.K. Downing, den wir ja alle kennen als Judas Priest Legende-Gitarrist, hat sich irgendwann mal Anfang 70er in dieser Band beworben. Er hat immer einen Bus gesehen vorbeifahren auf dem Weg zur Arbeit, wo drauf gesprayt war, Judas Priest. Und dann hat er mir gedacht, in einer Band zu spielen, die Judas Priest heisst, wäre sein grösster Traum. Dann hat die Band einen Gitarrist gesucht, er hat sich beworben, er ist abgelehnt worden. Später haben sich die Judas Priest, die sich übrigens nach einem Bob Dylan Song benannt haben, der The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest heisst, haben sich aufgelöst und der K.K. Downing hat mit dem Ian Hill, Bassistenlegende von Judas Priest, zusammen eine Band, die Freight geheissen hat. Und Al Atkins wollte Sänger werden in dieser Band. Und dann nachher hat der K.K. Downing gesagt, okay, klar, kommet du und die Kumpel kommet nur, aber wir könnten uns jetzt eigentlich Judas Priest nennen, was die erste Judas Priest nicht mehr gibt. Und so ist das dann gewesen. Und dann später sind der Rob Halford, der Sänger, und John Hinch, der Drummer von einer Band, die Hiroshima geheissen hat. Und später der Gitarrist Glenn Tipton, der dann das legendäre Quintett vervollständigt hat. Und die 5 haben das erste Album aufgenommen, das sich Rock'n'Roller nennt. Rausgekommen am 6.9.1974 auf Gull Records, produziert von Roger Bain, der die ersten 3 Black Sabbath-Platten übrigens produziert hat. Aufgenommen in den Island Studios, Trident Studios und Olympic Studios in London. Das Cover von John Pasche und einzige Single-Auskopplung ist Rock'n'Roller. Das Cover hat Der Oberteil von einer Coca-Cola-Flasche und Rock-a-Rolla ist sozusagen im Coca-Cola-Schriftzug entworfen. Rechtlich würden sie heute wahrscheinlich keine Chance haben, so einen Cover rauszugeben. Aber damals ist das noch gegangen. Ja, ich würde sagen, wir eröffnen mal die Runde. Was haben dir zu diesem Album zu sagen? Greili, allererstes Priest-Album, was sagst du?
Ich finde die Platte total geil. Es gibt extrem viele Leute, die die durchwachsen finden. Sie hat durchzogene Reviews seit eh und je. Und ich finde sie von A bis Z geil. Es ist 70er-Jahre-Rock, es ist Blues-Rock, es ist Hard-Rock. Ich habe sie relativ früh kennengelernt, so ein bisschen, das ist vielleicht etwa die vierte, fünfte, die ich hatte, irgendeinem Ausverkauf von einem kleinen CD-Shop mal mitgenommen. Übrigens nicht mit dem Rock'n'Roller Original-Cover drauf, sondern mit so einem Mutanten-Metal-Man drauf, der dann das zweite Cover war, wo ich immer lange eigentlich für mich das Cover war. Und das ikonisch habe ich das erste Mal später kennengelernt, als ich die LP gekauft habe. Und es ist ein cooles Album. Es ist nicht wie Judas Priest, wie man es eigentlich dann gemeinhin kennt, aber ich mag es extrem. Und mit Run of the Mill, dieser epischen Ballade, hat es einen von meinen absolute Top 5 Lieblingssongs von Priest drauf.
Okay, Bäumli, Rock'n'Roller, was hat das mit dir gemacht?
Hey, was hat das mit mir gemacht? Mir geht es wahrscheinlich etwa gleich wie im Greili und vielleicht euch anderen auch. Das Album ist bei mir völlig vom Radar rausgefallen und ich habe das wirklich lange nicht gehört, aber jetzt natürlich in Vorbereitung auf die Podcast-Folge wieder ausgegraben und vielmal gehört. Und ich bin wahnsinnig erstaunt gewesen, wie gut das Album ist. Das habe ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Es sind sackstarke Songs drauf, super Gesänge, mega coole Gitarre-Ideen, ein super Blues-Rock-Album mit teilweise ein bisschen Psychedelic-Einflüssen. Ich glaube, sie sind natürlich noch ein bisschen am Suchen vom Stil. Es ist noch nicht Metal in dem Sinn, wenn wir nachher den Priest auch noch kennenlernen. Aber hey, ein super Album, super solid. Habe mich gefreut, das wieder können und dürfen zu entdecken. Und ich würde dem Album glatte 4,5 geben.
Philipp, was meinst
du? Ja, ich bin fast schon erstaunt, wie positiv das bei euch allen ankommt. Also ich schließe mit dem gerne an, natürlich. Ich finde es eine suchende Platte noch für Priest, natürlich. Das merkt man, sie sind am Anfang, sie suchen noch ein bisschen ihren Stil. Aber ich finde, es hat wirklich sehr, sehr gute Songs drauf. Eben «Run of the Mill» ist eine wahnsinnig gute Ballade, wie schon erwähnt. Mir gefällt auch «Winter» und «Deep Freeze». Die zwei Songs, die eigentlich zusammengehören, finde ich sehr, sehr gut. «Winter Retreat» ist dann so ein seltsamer Anhängsel dazu, wo irgendwie, ja, es klingt ein bisschen wie misslungene Pink Floyd vielleicht. Also so «Source of the Secrets» Titel einfach ein schlechter. Aber sonst eigentlich finde ich die Platte bis auf jetzt eben «Winter Retreat» eigentlich auf einem sehr hohen Niveau. Wenn auch ein bisschen überall halt stilistisch noch.
Also ich habe die Platte ehrlich gesagt lang gemieden, weil ich einfach aus irgendeinem Grund das Gefühl hatte, die sei gemischt. Und ich muss wirklich gestehen, ich habe sie erst richtig ernsthaft gehört jetzt auf die Folge. Und ich bin wie, also ganz bei euch, ich finde es extrem erstaunlich gute Platte. Erstens mal tönt sie wahnsinnig frisch. Sie ist auch komplett live eingespielt, offenbar. Sie ist erstaunlich gut produziert. Irgendwie swingt. Sie hat so einen Swing drin. Ich finde auch, dass es noch das Suchende hat. Es ist ein bisschen wie ein Tier, das geschlüpft ist aus dem Ei und irgendwie noch nicht richtig laufen kann. Aber es hat schon so viele Elemente drin, die verheißungsvoll sind für die Zukunft, wo man irgendwie kann spüren, das ist eine Band, da steckt wahnsinnig viel drin. Ich mag auch, dass der Rob noch am Singen ist in Regionen, dass man noch nicht so das Hohe forciert, sondern es hat das Ganze etwas recht Entspanntes. Und das theatralische Element, was sie später auch haben, finde ich, ist definitiv schon drin. Also für mich auch super positive Überraschung. Und eigentlich jedem, der es noch nicht gehört hat, wie ich bis vor einem Monat, absolut zu empfehlen. Machen wir eine kurze Runde. Wir machen zu jeder Platte Durchschnittsnoten, also im Schweizer Schulnotensystem zwischen 1 schlechtesten und 6 allerbesten. Der beste Song ist für mich Diamonds and Rust. Ich finde die Version fast cooler noch als die auf Sin After Sin. Greili, dein Lieblingssong?
Ganz klar Run of the Mill.
Okay. Beine?
One for the Road.
Okay, das ist der erste Song, ja?
Yeah. Ich schließe mich auch an mit Run of the Mill.
Okay, cool. Schlechtester Song ist für mich. Also, ist mir nicht so leicht gefallen, aber ich sage jetzt Caviar and Mets. Kleili?
Als Mühe, einen Song als schlechtesten zu bezeichnen, aber der, den ich vielleicht am wenigsten spannend finde, ist Cheater. Der ist doch eine relativ simple Rocknummer, wenn auch sehr eingängig, aber holt mich am wenigsten ab.
Mhm, Bäumle?
Ja, also für mich ist es, oder ist es besser gesagt eben nicht, Winter Retreat. Der Song holt mich jetzt nicht ab. Da haben sie jetzt gerade ein bisschen angefühlt versucht, reinzustopfen in einen Song. Der gefällt mir nicht.
Gut, Philipp, schlecht. Oder sag mal, wenigst guter Song. He?
Wenigst guter Song, ja, Winter Retreat auch. Ich finde es einfach ein misslungenes Experiment, irgendwo die Schnittmenge zwischen. Ja, Pink Floyd und ein bisschen Psychedelic-Zeug, aber irgendwie funktioniert es für mich nicht.
Okay, also ich bin auf eine Durchschnittsnote von, ich hoffe, ich verschrecke niemanden damit, 4,3 gekommen. Greili?
Also, ich habe mir jetzt ganz ehrlich gesagt nicht Mühe gemacht, die einzelnen Songs zu bewerten, aber ich gebe den Platten als Ganzes locker 5,25.
Mhm. Holy shit, Greili. Also da bin ich näher bei dir, Frau, mit einem 4,5, hast du, glaube ich, schon gesagt.
Okay.
Ich bin dazwischen bei 4,75.
Gut, das war die Rock'n'Roller. Es ist dann anderthalb Jahre gegangen bis zum nächsten Album, 23. März 1976. Und es hat schon bereits einen ersten Drummerwechsel stattgefunden. He? Also das ist in den ersten, sagen wir, 8 Jahren von Priest ist das so fast das Kontinuum. Also mit Drummer haben sie es nicht lange ausgehalten und eigentlich hat sich auch schneller von außen kristallisieren. Dass Drummer einen schweren Stand hatten bei Judas Priest. Also der Alan Moore, der auf dem Album spielt, wo Sad Wings of Destiny heisst, ist schon mal Member gewesen, ist dann abgelöst worden von John Finch für Rock'n'Roller, ist dann aber zurückgekommen für Sad Wings of Destiny. Sie sind immer noch bei Gull Records, ein Indie-Label, wo unglaublich wenig Geld hat. Und Priest selber haben noch weniger Geld gehabt. Und offenbar sind die ersten beiden Platten mit einem Gesamtbudget je von 2000 Pfund aufgenommen worden. Für diese Platten haben sie scheint sich innerhalb von der Band darauf geeinigt, dass es nicht mehr als eine Mahlzeit pro Tag geht, damit sie nicht so viel Geld ausgeben. Das muss man sicher mal geben. aufgenommen in den Rockfield Studios in Wales, wo ja doch ziemlich einen Namen haben und wo illustre andere Bands, illustre andere Alben dann auch aufgenommen haben. Produziert von einem Jeffrey Calvert und einem Max West, wo Mitglieder gewesen sind von der Popband namens Typically Tropical. Also das wäre jetzt der Ultra-Nerd-Preis, wenn irgendjemand von euch könnte sagen, er hat irgendein Typically Tropical-Seal daheim.
Ja, Notflexi.
Okay, das Cover von einem Patrick Woodruff. Auf die Covers im Einzelnen können wir dann später noch reden, aber sicher schon mal eins von den legendären und ikonischen Covers. Als Singles sind ausgekoppelt worden Ripper und Deceiver. Gehen wir mal ein bisschen die Runde durch. Gehen wir mal den anderen Weg. Philipp, sag doch du mal, was Sad Wings of Destiny mit dir gemacht hat und immer noch macht.
Oh, Sad Wings ist für mich ein absoluter Klassiker im Preiskatalog. Ich finde die Platte wirklich sehr, sehr gut. Ein riesiger Sprung vom Debüt, obwohl ich das Debüt, wie wir gerade gehört haben, auch gut finde. Aber ich finde, sie sind da viel fokussierter schon. Sie finden schon mehr ihren Stil. Es hat ein, zwei Momente, wo sie vielleicht noch besuchend sind, aber es ist viel homogener als die erste Platte. Ich finde eigentlich fast jeden Song sehr gut auf dieser Platte. Sie ist ein bisschen vielleicht schwächer produziert als die erste, würde ich sagen. Aber trotzdem Produktion verhebt. Und für 1976 war es nicht wegweisend gewesen, was auf dieser Platte stattfindet.
Ja, yeah, Bäumli?
Hey, Sad Wings of Destiny, Hammer-Album, wirklich ganz oben bei mir im Priest-Katalog. Ich hatte zuerst Picture Disc, das weiss ich noch, habe mich aber nie getraut, die zu hören, weil man ja so wahnsinnig Sorge hat zu so Spezialitäten. Aber meine Schwester hat das Album gehabt, hörbar. Und ja, ich weiss noch, ich habe das Album nach an Liste erst kennengelernt. Und die Version von The Ripper, die hat mich so unglaublich weggehauen, wie das der Rob gesungen hat. Also im Vergleich zu der Live-Version wirklich für mich ein völliges Upgrade gewesen. Aber natürlich auch sonst, Victim of Changes, einer der besten Priest-Songs ever. Oder auch Tyrant oder Genocide, natürlich völlige Priest-Klassiker. Also insgesamt ein Wahnsinns-Album und eins der besten Priest-Alben für mich, definitiv.
Okay. Kleine?
Ich kann mich da nur anschliessen. Ist auch eine, die bei mir sehr weit oben ist. Und lustigerweise hat irgendjemand mit dir mal so ein bisschen als, fast so ein bisschen als Doom-Metal-Album verkauft, in Anführungszeichen, was noch immer durch einen vielleicht ein bisschen zutrifft. Es hat teilweise recht eine melancholische Grundstimmung und es hat einfach ein paar absolute Klassiker drauf, wo die Titel schon gefallen sind.
Okay, also ich traue mir ja nach diesen Statements fast nicht zu sagen, was ich gedacht habe. Ich weiss, was für einen Status Sad Wings of Destiny bei Priest Die Hard Fans hat. Wegen dem habe ich vielleicht mit ein bisschen zu hohen Erwartungen das Album nochmal in Angriff genommen. Und ich denke, ich kann später, wenn wir über Unleashed in the East reden, kann ich das Album dann nochmal total in Schutz nehmen. Aber so, wie es ist als Sad Wings of Destiny, ist es mir, es hat für mich noch nicht viel mehr Kompass als Rock'n'Roller. Ich finde, es ist auch immer noch suchend und hat zum Teil von diesen theatralisch-dramatischen Einflüssen, auch das Bits Musical-mässig oder so, wo einfach für mich noch nicht die Priest sind, wo ich am meisten liebe. Aber ich finde, es ist auch eigentlich wirklich gut produziert und ich kann es nachvollziehen, warum es so eine Legende ist. Aber bei mir steht es vermutlich nicht so weit oben wie für euch. Gehen wir mal die Noten durch. Philipp, was sagst
du? Ich würde der Platte 5,5 geben, 5,5. Der Grund, warum nicht höher, für mich ist einfach die Ballade Epitaph, die ich wirklich schlecht finde. Also es ist so, ja, sie haben wohl Queen gelost und Bohemian Rhapsody, die ein Jahr vorher rausgekommen ist, haben gemeint, müssen wir vielleicht auch so etwas probieren zu machen. Aber das ist für mich misslungen, der Song. Ansonsten finde ich alle Songs sehr gut, ja. Lieblingssong, wenn ich das auch gerade noch erwähnen soll, Victim of Change, ist klar. Was ja eigentlich zwei Songs sind, das kann man einfach auch erwähnen. Es ist ja eine Zusammenstellung von zwei Songs, die sie einfach in einen gepackt haben, schlussendlich.
Ja, und wo auch noch aus der Zeit ist vom Al Atkins, vom Gründungsmitglied. Okay, und in dem Fall Epitaph am schlechtesten. Ja, okay.
Eindeutig
so. Okay.
Ja, Philipp, da sind wir jetzt definitiv Brüder im Geist und ich habe dem nicht mehr gross hinzuzufügen. Beste Song Victim of Changes, absoluter Priest-Klassiker natürlich. Und Epitaph für mich, ja, bräuchte ich es jetzt nicht. Das ist irgendein Versuch, etwas Queen-mässiges zu machen und geht für mich ziemlich in die Hose, das Experiment. Als Note würde ich für das ganze Album eine 5,2 geben.
Da bin ich jetzt auch bei dir genau aufgerundet auf 5,25 und bei mir ist es nicht nur Epitaph, der ein bisschen abfällt, sondern auch die Prelude ist auch ein bisschen Füller. Und was für mich auch noch ein Kritikpunkt ist, die beiden Seitenclosure, Deceiver und Island of Domination, sind solide Hardrock-Metal-Songs, aber ich finde, die fallen beide ein bisschen ab im Vergleich zu den anderen härteren Songs. Und mein Lieblingssong ist Dreamer Deceiver, die andere Ballade.
Also, bei mir ist Ripple ist ja für euch auch erwähnt worden. Das ist für mich auch ganz oben. Und auch gefolgt von Victim of Changes. Das sind wirklich klasse Songs. Und Reaper ist auch für mich in dieser Version wirklich klasse. Es hat auf der Bar, die so ein bisschen nach unten raus ausschlägt. Also bei mir ist jetzt Preludes am weitesten unten. Ich bin wirklich relativ allergisch auf die Queen-Anklänge und bin auch froh, dass Priest das später haben lassen. Bei mir ist Durchschnittsnote verschreckt jetzt nicht und ich weiss, sehe schon den Shitstorm von Amador auf dem Netz. Dann mit 4,46 ist meine Durchschnittsnote.
Und wie kommst du auf 4,46?
Ja.
Also hast du jeden einzelnen Song dann bewertet und das ist der Schnitt? Oder?
Das ist eine gute Frage. Ja, genau, also auf Dezimalstelle. ja, auf eine Dezimalstelle und dann rechnest du ein Ding. Hey, fuck, frag mich nicht, wie ich 4,46 glaube.
Nerdcast, der Podcast für Mathematik-Nerds.
Was ist es? Es soll ja schließlich ein Nerdcast sein. Geile Durchschnittsnote.
Also meine wäre 5,16, aber ich bin davon ausgegangen, wir runden auf, von dem her bin ich auf 5,25 auf.
Okay. Also, Sad Wings of Destiny haben wir schon mal eine erwünschte Uneinigkeit ein bisschen gehabt. Das Schlimmste wäre ja, wenn wir alles das Gleiche würden finden. Nächstes Album. Bäumli, erzähl doch ein bisschen etwas über Sin After Sin, erschienen am 8. April 1977. Was gibt es für dich da an Eminentem?
Ja, yeah, also, Sin After Sin ist ein Album, mit dem habe ich mich wirklich in jungen Jahren sehr auseinandergesetzt. Von der Geschichte her muss man ja vielleicht sagen, das ist dann ihr erster Major-Release bei CBS oder Columbia und zwischen so fünft Nacht in einem Van verbringen, kein Geld haben, haben sie dort 60'000 Pfund Vorschuss gekriegt. Und gleichzeitig auch Roger Glover, der ja dann als Produzent von ihnen zuerst vorgeschlagen worden ist, wo sie dann eine erste Session gemacht haben mit ihm als Produzent und ihn gerade wieder geschasst haben, weil sie gesagt haben, eigentlich können wir das selber am besten, die brauchen wir gerade gar nicht. Und wo sie dann aber nach zwei Monaten umdümpeln gemerkt haben, das ist jetzt auch nicht die Lösung gewesen, wo sie ihn dann wieder zurückgeholt haben. Und das ist ja heute ein bisschen Running Gag zwischen Roger Glover und Priest, weil er behauptet, er ist bis zum heutigen Tag nicht bezahlt worden. Das einfach so ein bisschen als Hintergrund.
Die 60'000 haben sie wollen für sich behalten.
Genau. Sinn auf der Sinn, also es fängt bei mir im Cover an, es steht schon mega stimmig. Es ist das letzte Album, wo der Rune-Schrift so hat, wo ich eigentlich sehr, sehr geschätzt habe. Vom Album her ist mit Sinn ein Song drauf, der mich bis heute komplett wegblost. Und zwar der Mittelteil, der Mittelpart, der Solo-Part, wo es irgendwie ungerad wird und wo der Glenn und der KK etwas Harmonisches machen, wo ich überhaupt nicht verstand, wie man zu dieser Zeit auf so etwas kommen kann. Also es ist ein Wahnsinns-Song für mich, bis heute.
Aber es hat insgesamt wirklich totale Perlen auf dem Album. Diamond's Dross natürlich, einer von den absoluten Priest-Klassiker, auch wenn es eine Coverversion ist, aber diesen Song haben sie zu ihrem total eigen gemacht. Oder «Hey, Call for the Priest», was für ein Song. Ich meine, mit dem Riff sind sie wirklich einige Jahre zu früh gewesen, denn genau die Art Riff ist bei New Wave of British Heavy Metal viel, vielfach rezykliert worden. Aber es gibt auch Schwachpunkte. «Starbreaker» hat man nicht wirklich viel gegeben und hat mir nie gefallen. Ist so ein sehr gefälliger Song, ein bisschen poppig. Also mega spannend ist ja auch die ganze Story um den Song «Raw Deal». Denn eigentlich hat der Rob dort sein Coming Out als Homosexuelle in den Lyrics. Fantasiegeschichte, wie er in einem schwulen Club in New York ist und einiges erlebt mit den Jungs. Und der Rob selber sagt ja in seinem Buch, dass er extrem gestaunt hat, wie eigentlich niemand geschnallt hat, um was es in diesem Song eigentlich geht, nämlich eben sein Coming Out. Und ob Produzent Roger Glover, Bandkollege oder Label, niemand hat es gemerkt oder hat Kenntnis davon genommen. Und dann haben wir mit «Here Come the Tears», wahrscheinlich die erste Power-Metal-Ballade überhaupt, die es je gegeben hat. Und dann Track 8, «Dissident Aggressor». What the fuck? Ich meine, das ist natürlich eigentlich wirklich die erste Metal- oder Thrash-Metal-Nummer überhaupt. Ich meine, das ist ein Meilenstein. Also ein Meilenstein in der Metal-Geschichte und für die Metal-Geschichte. Wie man auf das Gitarre-Riff kommen zu dieser Zeit, das bleibt mir verschlossen. Aber hey, oh yeah, «Dissident Aggressor».
Und der letzte Song, Race with the Devil, der dann allerdings gibt mir wieder gar nichts. Das ist so ein bisschen ein Mischmasch zwischen Whisper Nash und Thin Lizzy. Und Solo ist für mich absolut unhörbar. Völlig schräge Idee, was sie dort versucht haben. Hey, Sinneft Sim, super Album, wirklich ganz grosses Kino. Kriegt von mir die Note 4,75.
Okay, wow, super interessant. Kleine.
Also, der Bäumli hat schon sehr viel gesagt. Ich sage ja immer, Sad Wings, Sin After Sin und Stained Glass ist so ein bisschen die heilige Dreifaltigkeit von frühen Heavy Metal. Und Sin After Sin ist aber von denen drei die, die ich irgendwie am wenigsten gelost und verinnerlicht habe, aber immer noch oft genug. Und finde, was mir gefällt, ist halt wirklich sehr homogen. Und es ist mir jetzt so ein bisschen beim Losen in der Vorbereitung aufgefallen. Es hat aber doch gewisse Unterschiede, bin ich wirklich genau, auch beim Thomas Starbreaker ist ein bisschen langweilig. Sinner ist wirklich unglaublich. Raw Deal ist auch ein Hammer-Song. Here Come the Tears ist ein Hammer-Song. Dissident Aggressor. Und ich finde man immer so, wieso höre ich die nicht mehr? Oder wenn ich sie dann wieder mal ausgrabe? Und es ist eigentlich immer schön zu wissen, dass ich dann wieder eine führen kann, wo ich vielleicht noch nicht jeden Millimeter auswendig kann. Und als ich Bewertung gemacht habe, bin ich gerade ein bisschen verschrocken, dass ich muss sagen, dass ich eigentlich sie besser bewerte, rein notenmässig, wenn ich jetzt einen Durchschnitt nehme und bei 5,4, also ein 5,5. Und hängt einfach damit zusammen, dass die Songs, die mir nicht so gefallen, nicht so abfallen wie auf den beiden vorher.
Okay. Also ich finde, also für mich natürlich auch ein bisschen aus Drama-Perspektive, dass natürlich Simon Phillips ein unglaubliches Upgrade ist für Priest. Nichts gegen John Hinch oder Alan Moore, aber das ist natürlich schon, also man muss natürlich dazu noch bemerken, dass der Simon Phillips zu dieser Zeit ganze 19 Jahre alt war. Holy shit. Aber das ist so tight und trotzdem irgendwie so unglaublich gut konzeptuiert. Das hat so eine Steigerung an Qualität von Songs. Ich finde auch, dass es jetzt wirklich eine viel klarere Linie noch hat, viel mehr Biss. Und es hat einfach schon die ersten Songs für mich, die richtige Stars sind. Also für mich auch absolut unbestritten. Sinner ist der absolute Star. Das ist ein Wahnsinns-Opener. Es geht über 7 Minuten und das hat so viel drin, wo du denkst, unglaublich, was Judas Priest als Band alles anzubieten haben. Und was sie in gewissen Zeiten später eigentlich überhaupt nicht mehr zeigen, was wirklich schade ist. Was einem wirklich auch an diesen alten Platten weiterhängen. Ich finde die Produktion von Roger Glover sensationell. Das Cover ist ein Hammer, bin ich auch völlig bei euch. Für mich absolute Neuentdeckung nochmal, weil ich sträflich unter den Tisch fallen, ist Call of the Priest. Das ist ja Wahnsinn. Also Let Us Pray ist so ein nettes Intro, wieder ein bisschen Queenisme und so. Ist ganz okay. Ich meine, Priest haben ja auch immer den Hang gehabt zu so ein bisschen hymnischen Teilen und so. Und manchmal vertrage ich es, manchmal nicht. Bei Let Us Pray geht es gerade noch so. Aber dann kommt Call of the Priest und dort hat es einen Teil, wo immer im Refrain der Helfer nur einen hohen Ton lässt und ganz entspannt. Und das ist dermaßen Hirnhaut für mich. Also, dass ich jetzt eigentlich seit die letzten 2-3 Wochen habe ich von Call of the Priest gelebt. Diamonds and Rust eben finde ich natürlich auch so oder so toll. Ich finde es übrigens auch im Original von der Joan Baez toll. Ich finde es absolut skurril, dass die Heavy-Metal-Band absolute Hippie-Ikone covered hat. Wer zum Teufel auf die Idee gekommen ist, würden wir vielleicht nie wissen, aber auf jeden Fall funktioniert es hammermässig. Die Geschichte mit Raw Deal finde ich auch unglaublich. Das zeigt ja auch, wie viel als Band sogar intern auf ihre eigenen Texte los. Das wirft mal ein bisschen ein Licht an einem. Ein bisschen denken. Und wo war der Rob recht verzweifelt gewesen? Weil er wahrscheinlich gerne ein bisschen mehr Feedbacks gehabt hat auf seine Signale nach außen. Ja, ich weiss, dass Here Come the Tears so ein bisschen auch ein Die Hard Priest Klassiker ist. Bei mir ist jetzt das am weitesten unten. Sorry allen. Und Sinner ist ganz oben. Bei mir hat jetzt das Album. Ich vergib nämlich die guten Noten nicht einfach so. Ich bin ein strengerer Lehrer. Okay, bei mir kommt es auf 4,9. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, bei mir, ich finde sie auch eine sehr, sehr gute Platte, Sinn auf den Sinn. Durchs Band eigentlich gute Songs. Der einzige Song, der mir ein bisschen nicht so zusagt, ist Last Rose of Summer, wo ich ein bisschen so, ja, ein bisschen gähnig finde. Es ist kein schlechter Song, aber es ist jetzt nicht so gut wie andere Songs, die sie in diesem Stil haben. Ansonsten eben gut produziert von Roger Glover, auch wenn er irgendwie 2 Anläufe gebraucht hat, bis er durfte, scheinbar. Und Geld hat wahrscheinlich auch keins bekommen. Ja. Call for the Priest, ich glaube, heisst der Song nicht Call of the Priest. Call for the Priest, finde ich.
Sorry.
Call for the Priest, also eben, da kann ich mich nur anschließen. Super Song, das Intro auch, ja. Aber dann steigert sich enorm. Ja.
Die ersten 3 Wochen.
Nein, ich hatte die Platte recht früh gehabt, dank meinem Bruder. Um das noch schnell einstreuen, hat mit britischem Stil dran angefangen und hat interessanterweise alle rückwärts dann gekauft. Ja. Also noch nett von ihm gesehen, weil die Platte habe ich dann alle übernommen. Und das ja, schätze ich noch sehr. Was gibt es noch zu sagen dazu?
Durchschnittsnote.
Durchschnittsnote und beste und schlechte Song nehme ich an. Ich gebe dieser Platte eine Durchschnittsnote von 5,25. Also ich bin da scheinbar viel gnädiger. Bester Song, ja, schwierig, Sinner oder Dissident Aggressor, finde ich beide sehr, sehr gut. Ich kann mich fast nicht entscheiden, welcher von denen zwei ich besser finde. Und eben schlecht ist, da habe ich schon erwähnt, Last Rose of Summer. Und ich meinte, Race with the Devil ist ein Reissue-Track, meinte ich erst. Der war gar nicht drauf auf dem Original. Also mir hat auch nichts gesagt, wie jetzt, wo der erwähnt worden ist. Der müsste, glaube ich, auf irgendeinem Reissue rausgekommen sein. Ja. Aber vielleicht wünsche ich mir da auch, ja.
Okay, vielleicht muss man noch sagen, dass Dissident Aggressor wirklich auf superbe Art gecovert worden ist. Von Slayer, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Greili, wir kommen zu Stained Glass. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Herzensalbum von dir. Übrigens noch wegen Dreifaltigkeit. Wäre das denn Sad Wings, Sin After Sin und Stained Glass gewesen? Die Dreifaltigkeit, ja. Alles klar. Zur Klärung. Rausgekommen am 10. Februar 1978. Natürlich, wie sich's gehört, für Judas Priest schon wieder ein Dramawechsel. Der Les Binks hat für Simon Phillips übernommen, aufgenommen in den Chipping Norton Studios, Oxfordshire. Produzenten sind Dennis McKay und James Guthrie, nebst Judas Priest selber. Und Single-Auskopplungen sind «Better By You», «Better Than Me» und «Exciter» gesehen. So, jetzt darfst du, Greili.
Ja, okay, wie lange haben wir Zeit?
Ist gut, wir gehen mal auf die Toilette.
Okay, ist gut. Nein, also, für mich war es insofern einfach noch ein spannender Punkt, warum ich auf die Platte gestossen bin, ist eigentlich wegen dieser tragischen Geschichte oder von diesen zwei jungen amerikanischen Burschen, die sich in ihrer Verzweiflung ganz oder teilweise den Kopf weggeschossen haben und dann, dass in diesem berühmt-berüchtigten Prozess auf die vermeintlichen Rückwärtsbotschaften in einem Song auf der Platte Stained Glass zurückgeführt worden ist. Ich meine, wir kennen die Geschichte, die Band ist dann freigesprochen worden. Der junge Herr, der überlebt hat, ist dann später auch gestorben. Sehr eine tragische Geschichte, die ja dann damals, Anfangs 90er, wirklich sehr viel Widerhall gefunden hat. Und lustig ist, dass ich dann eigentlich auf den Song kam, bei «Better By You, Better Than Me», weil ich das Original von «Spooky Tooth» kennt, weil das war so die Zeit, in der ich angefangen habe, so 70er-Platten auch kaufen und habe eigentlich «Spooky Tooth» sehr gut mögen. Und bin dann eigentlich gespannt gewesen, was Judas Priest aus diesem Song gemacht haben und bin dann völlig überrascht gewesen, was das Album sonst noch bietet, weil das war eigentlich gerade so ein bisschen in meiner Phase gewesen, wo ich ja, mich wirklich vertieft anfangen auseinandersetzen mit Metal. Und ich bin wirklich beeindruckt gewesen, wenn die Platte fängt an mit «Exciter», das ist eigentlich der erste Speed-Metal-Song überhaupt. Und sie zieht durch. Und was mich einfach an der ganzen Platte kollektiv beeindruckt, ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe selten so ein stimmiges Ensemble von der Musik und der Text und jeder einzelnen Performance wie auf der. Ich habe wirklich das Gefühl, die Texte sind irgendwie so inspiriert, sie sind teilweise fantasymäßig, sie haben glaube ich auch gewisse kritische Sachen, aber sie sind immer irgendwie auf einem Level formuliert, wo man verschiedene Sachen könnte reinterpretieren und ich glaube, jede Silbe auswendig, ich habe jede Note auswendig, ich habe die gelost und gelost und gelost und es ist wirklich etwas, wo ich das Gefühl habe, das Level und irgendwie das Zusammenspiel haben sie nie erreicht. Liegt vielleicht auch am Drummer, du hast den Drummerwechsel angesprochen, vor allem, ich meine, der Les Binks ist, so wie ich das als Drumlaie beurteilen kann, ein extrem versierter Drummer, der irgendwie cool, kreativ und gleich songdienlich spielt. Und ich finde wirklich, es hat keinen schlechten Song auf dieser Platte und es hat einfach so geile Texte. Ich meine, irgendwie schon nur die Eröffnungsziele von Excited, damit Racing Across the Heavens, Straight into the Dawn etc. Das fängt dermaßen. Und ich gebe deren eigentlich eine 6,0. mein Lieblingssong ist, obwohl es hat ja vielleicht, es hat vielleicht dann noch wirklich so Klassiker halt wie Beyond the Realms of Death drauf, wo jetzt wirklich die, so ein bisschen die grosse epische Ballade ist, wo übrigens der Drummer mitgeschrieben hat. Aber mein absoluter Lieblingssong ist White Heat, Red Hot. Der hat irgendetwas Doomiges, irgendein so extrem cooles Riff, das eigentlich super simpel, pentatonisch ist und sich dann irgendwie in so ein relativ normales Metal-Riff ändert im Chorus, aber irgendwie einfach so perfekt gemacht aus meiner Warte. Und auch dort jedes Wort sitzt und von dem her ist das der absolute Fave. Und ja, was will ich sagen? Es gibt eigentlich keinen, den ich nicht mag, aber der, den ich vielleicht ein bisschen schwächer finde als die anderen, ist Invaders.
Okay.
Ja, was soll man da noch sagen? Also ich kann nicht ganz dieser Begeisterung mehr anschließen. Also ich finde es eine sehr, sehr gute Platte natürlich, aber 6-0-Platte ist für mich nicht. Finde definitiv auch stark, also tut sehr, sehr stark Opener, also hat einen sehr starken Opener mit Exciter. Auch wieder mal ein Songtitel, den eine andere Band übernommen hat. Da kann man auch noch ein Special machen, wie viele Bands sich nach Judas Priest Songs benannt haben, abgesehen davon. Der Song natürlich unheimlich guter Song. Wie auch erwähnt, so etwas wie so eine frühe, oder der erste wahrscheinlich eben so ein Speed-Metal-Song, das kann man sicher so sagen. Also mir fällt jetzt auch nicht ein, der früher noch gesehen wäre. Cover-Version auch sehr, sehr gut für Spooky Tooth. Beyond Rills of Death auch wahnsinnig gute, ja, ist eigentlich auch eine Ballade im weitesten Sinn, aber wahnsinnig gut gemacht. Obwohl ich bepreist, gerade bei den späteren Balladen, ja, das kommen wir noch auf die späteren Balladen vielleicht. Ja, lustig für mich, und das ist fast schon peinlich, wenn ich habe ja vorher hier jemanden korrigiert wegen meinem Namen. Bis, und das ist jetzt wirklich lustig, bis zu den Vorbereitungen hier, bin ich immer fester Meinung, die Platte heisst Stained Glass.
Dann ist Zeit vor, dass man Podcast. Okay, ich muss nicht sagen, mit dem Call for the Priest.
Ja, eben, und ich schaue das Zeug an und merke ja, da steht ja Glass. Und ich denke, Gott, ich kenne die Platte über 40 Jahre, aber es ist mir erst jetzt aufgefallen. Also, ich habe die ganze Zeit die Platte falsch betitelt. Aber das ist einfach als Randnotiz. Beste Song, ja, Exciter. Einfache Wahl, aber ist für mich so der beste Song. Schlechteste Song gehe ich auch über ein, Invader. Scheinbar auch, ja. Generell ein schlechter Songname, wenn man an Maiden denkt, auch ein sehr schlechter Song. Also Invaders bei ihnen dann auch nichts Spezielles. Aber Maiden vielleicht ein anderes Mal. Und Noten, ja, ich tue sie aufs gleiche Level wie Sinn auf der Sinn. Für mich sind sie beide auf einem sehr hohen Level. Ein bisschen unter Sad Wings halt, weil Sad Wings auch für mich noch das Extra hat, das hier nicht vorhanden ist. Aber wenn ich das sage, nicht vorhanden, dann meine ich das nicht böse oder irgendetwas, sondern sie sind also die drei Platten sind alle also phänomenal gut, ja.
Okay, Beimli?
Ja, es bin irgendwie, sind wir getrennt worden bei der Geburt. Ich weiß nicht genau, also es ist ein bisschen spooky. Und wir dürfen uns ja nicht absprechen.
Nein,
im Vorfeld.
Wir dürfen uns überhaupt nicht absprechen, muss man dazu sagen. Genau. Wir wissen nicht, wer was toll findet.
Genau. Und ich tue dir jetzt auch nicht nachplappern, was du sagst, aber ich kann dem gar nicht so viel hinzuzufügen. Was ich prinzipiell sagen, ist, dass sie einen Run haben von Sad Wings bis und mit Killing Machine für mich, wo irgendwie fast schon Queen-mäßig ist. Also was dort an Innovation und Kreativität rum ist während diesen Alben, ist wirklich, wirklich fantastisch. Aber ich habe bis dann Glas auch nicht ganz jetzt so jubilierend im Greili folgen mit einem 6-0. Ich habe mit diesem Album immer ein bisschen meine Probleme gehabt.
Die kommen einfach nicht raus.
Was vielleicht jetzt auch noch schade ist, dass wir nicht ein YouTuber sind, weil dann wird man sehen, dass der Fran und ich aber mit Stained Glass T-Shirts da hocken und uns noch umgezogen haben auf die Podcast-Folge. Also wir nehmen es dann schon ernst. Also zum Album absolute Lieblingssong White Heat Red Hot. Und zwar, weil die Gitarre wirklich mega schräg ist zum Spielen und es ist ein mega geiles Riff. Und ich weiß nicht genau was, ähnlich wie du gerade, ich weiß nicht genau, was der Song hat, aber er hat irgendetwas, was mich einfach komplett wegblasst. Und jetzt kommt's, Jungs, und ich mache es nicht extra. Ein Song, den ich wirklich nie würde mögen von Priest, gesagt. Dort tut sich das anbahnen, was für mich mein Problem ist mit Priest, wenn der Rob kreischt, habe ich nicht gern. Ah, noch schnell die Note, 4,75.
Also ich glaube, ich habe jetzt gerade so fest genickt, dass es gerade Wind gemacht hat, wo du das wegen Exciter gesagt hast. Ich habe genau das gleiche Problem mit Exciter. Und Exciter ist, wenn ich mich richtig erinnere, der allererste Priest-Song überhaupt gewesen, den ich gehört habe. Und ich kann mich bis heute nicht daran gewöhnen, wenn der Rob Strophen hoch singt. Und es gibt später fast ganze Platten, wo er das Unding durchzieht. Das ist auch für mich ein Punkt, wieso Stained Glass trotzdem ich so auf dem T-Shirt habe. Eher beim jetzt nochmal nachhören von den Alben, auf der enttäuschenden Seite war. Also die Platte ist nicht so gut für mich, wie ich sie in Erinnerung hatte. Exciter fängt es an, denn ich finde, dass es relativ viele Filler hat. Für mich ist Saints in Hell, Savage oder Heroes End. Oder so. Das sind, ist für mich so, einfach so ein bisschen vom Stock, so vom Stapel.
Nö.
Ich finde, es gibt auch ein Element bei Priest, wo es so ein bisschen etwas kann haben, was einem ein bisschen runterzieht. Gewisse finden das vielleicht super und finden das gerade cool. Ich mag es, wenn Priest einem aufziehen, weil sie das auch extrem gut können. Also auch wenn sie ein bisschen Good Time verströmen und so, stört mich überhaupt nicht. Und Saints in Hell hat ein bisschen deprimierendes Element und das habe ich im Fall schon lang, bevor sich die unseligen armen zwei Typen verschossen haben, gefunden. Aber gleichzeitig ist es für mich nicht ganz komplett zufällig, dass sie gerade diese Platte gelost haben, wo sie sich so gefühlt haben. Aber das soll natürlich jetzt nicht irgendeine Schuld im Nachhinein Priest aufladen, wo er wirklich nicht aufzuladen ist. Aber ich finde, dass der Les Binks, der mich damals schon einen coolen Drummer gedunkt hat, und zum Beispiel auch bei Better By You, Better Than Me, sein Eingangsfill geht von unten nach oben auf den Toms. Und das habe ich unglaublich originell gefunden. Das habe ich immer super gefunden und habe ich sicher manchmal auch kopiert und dann an Les Binks denkt. Ich finde Les Binks super, aber ich sage jetzt etwas ganz Böses, ich finde im Vergleich zum Simon Phillips ein Generikum. er ist die quasi vermutlich die billigere Variante gesehen. Also er hat garantiert nicht so viel. Der Simon Phillips hat ja können einsteigen bei Priest, aber der hat so viele Studio-Jobs gehabt. Der Glenn Tipton hat, glaube ich, den kompletten Narren gefressen am Simon Phillips bei den Sin After Sin Aufnahmen und hat der Simon Phillips gerade am liebsten gepackt und in Priest-Bus eingepackt. Aber der Simon Phillips ist es schon so mit 19 so ein beschäftigter Studio-Drummer gewesen, dass er gefunden hat, nein, ich will weiterhin die Diversität haben, die ich habe als Studio-Drummer. Und dann haben sie den Belfast auch extrem versierte Drummer Les Binks gefunden. Und immerhin zwei Platten lang, zwei Studioplatten lang behalten. He? Also das ist ja dort schon mal Rekord. Also Aber ich sage immer wieder, Les Binks ist kein Simon Phillips. Bei mir bester Song für mich, und der sticht brutal raus, kriege ich heute noch jedes Mal garantiert Gänsehaut, ist für mich «Beyond the Realms of Death». Ist für mich absolut ein Knaller von vorne bis hinten, auch textlich. Textlich habe ich mich nicht so umfassend befasst damit wie du, Greile, aber das mache ich dann noch. Und auf der, und an der Liste steht «Heroes End». Ist für mich eben so eine Stapelsong, wie ich es schon gesagt habe. Durchschnitt 4,94. Ha! Gerade einfach knapp noch nicht eine 5. He. Sorry, T-Shirt.
Besser als ich erwartet hätte, so nach deiner Schlachterei da.
Es hat noch Glück gehabt. Wir lassen es jetzt noch mal durch. Ja, gut.
Wie ist jetzt das für dich, Greili?
Es geht mir nicht gut. Ich muss mit dem Fran noch einmal raus.
Also gut, solange du dich selber am Leben lässt. Wir kommen zur nächsten Platte. Killing Machine kommt tatsächlich im gleichen Jahr raus wie Stained Glass. Auch das muss man sich einmal geben für heutige Standards, wo unter 3 bis 4 Jahren zwischen 2 Platten nicht mehr geht. Also innerhalb von 8 Monaten kommt schon die nächste Platte raus, wo Killing Machine heisst. Und in den USA hat man Killing Machine ein bisschen zu krass gefunden als Albumtitel und hat wegen dem das Album Hellbent for Leather genannt. Wieder auf CBS rausgekommen, eben herausragend das erste Album mit dem gleichen Drummer. Aufgenommen in den Utopia Studios und CBS Studios, produziert von James Guthrie und von Judas Priest wieder. Das Cover Sin After Sin und Stained Glass auch vom Roslav Saibo. Singles sind Before the Dawn, Take on the World, Evening Star und The Green Man Alishi. Ja, also das ist für mich schon ein ziemlicher Sprung nach oben, nach Stained Glass. Ich habe sehr lang, also mindestens 10, 15 Jahre, habe ich Killing Machine und Stained Glass immer als ein Päckchen genommen, weil die Covers natürlich so ähnlich sind. Und auch, weil sie natürlich so nach beieinander zeitlich rausgekommen sind. Ich finde jetzt aber trotzdem, dass es einen grossen Unterschied gibt zwischen Killing Machine und Stained Glass. Ich finde, was Killing Machine voraus hat, Stained Glass, ist, es ist mehr Rock'n'Roll, es ist selbstbewusster, es ist auch entspannter und trotzdem mega knackig. Es ist zum Teil fast funky. Es hat Hooks, es hat Groove. Es ist komplett in your face. Ich bin extrem Fan von dieser Platte. Und fast alle Songs sind irgendwie ein Highlight auf seine Art. Ich mag irgendwie den Opener schon, Delivering the Goods, also irgendwie einfach der knalligste Opener für ein Album überhaupt. Für mich Burning Up, irgendwie eine Sensation, dass es so ein funky Stück kann geben von Judas Priest. Rock Forever knallt auch unglaublich. Green Man Alice ist schon wieder so ein Hippie-Cover, Fleetwood Mac. Auch sehr guter Match von diesen zwei und Running Wild rockt extrem. Und auch hier wieder eine absolute Knallerballade mit Before the Dawn. Also bei mir hat das Album jetzt schon sagenhaft die 5,2. Ja, was meine ich dir, Freibli?
Hey, Killing Machine, was für ein Album, wirklich völliger Knaller in meinen Augen. Das gute Stained Glass Album für mich, sorry Greili, mit Delivering the Goods, einer der besten Album-Opener überhaupt, Hellbent for Leather, Burning Up, meine absolute Lieblingsnummer auf diesem Album, würde man wahrscheinlich nicht ganz oder sehr viele Priest-Fans zustimmen bei dieser Wahl. «The Green Man Alishi», wieder so eine Song, ein Cover-Song, was sie zu ihrem eigen machen. «Running Wild», nächster Klassiker. Für mich nicht so stark ist «Evening Star». Das ist wieder so ein bisschen ein Versuch, bei «Top of the Pops» zu landen. «Take on the World», ein bisschen Queen-mässig. Hey, aber ansonsten super Produktion, wirklich geile Songs. Und da passiert jetzt so langsam die Transformation ins nächste Jahrzehnt. Aber zu dem kommen wir ja später. Ah, und von der Benotung her wirklich eine satte 5,25.
Ja, ich bin jetzt erstaunt. Ich sehe sie leicht anders. Ich finde sie schwächer als Stained Glass. Eindeutig für mich sogar. Ich finde, Songs, sie haben alle, für mich steht wenig wirklich speziell raus oder fällt auch nicht speziell ab. Ich finde zwar «Take on the World» ein bisschen, naja, nicht so mein Song. Also, «The Living the Goods», guten Opener. Der Rest für mich alles auf ähnliches Niveau, aber für mich nicht in der Nähe von Stained Glass. Ich denke, es ist fast schon eine sichere Platte auf eine Art, fast schon ein bisschen konventioneller als die vorhergehenden Platten für mich. Ja, von dem her kann ich da nicht ganz dem anschließen mit der Benotung. Also ich bleibe da bei einem 4-7-5 mit meinen mit Highlights «The Living the Goods» und eben «Lowlights», «Take on the World», wo ich nie mögen habe, den Song, ja.
So, Fran, und jetzt kann er alles umgehen.
Ich hole mal ein Bier.
Ich bin auch eher beim Philipp. Fran, du hast vorhin gesagt, du magst es nicht, wenn Priest die abziehen. Und ich mag es nicht, wenn sie einen so auflüpfen. Beziehungsweise muss ich so sagen, wenn sie einen konstruiert auflüpfen. Und für mich ist Killing Machine so das Album, das eigentlich, wie fast jetzt auch beim Katalog wieder durchlosen, wie die grösste Enttäuschung war. Einverstanden, «Delivering the Goods» ist ein sensationell guter rockenden Opener, aber dann wird es eigentlich nur noch schlimm. Mein «Rock Forever», finde ich auch, Text ist sehr platt. «Evening Star» sind fast wieder so ein bisschen die Queenismen auf eine wenig gute Art, gleich «Before the Dawn». «Burning Up» finde ich einen der schlimmsten Songs. «Take on the World» «Dito». Und ja, Performance ist ja solid, oder? Aber irgendwie ist es einfach unbefriedigend, weil es ist für mich nicht eine Platte, die aus dem Herzen kommt, sondern einfach am Reissbrett entstanden ist, vom Gefühl her. Und man kann es jetzt natürlich ein bisschen schöner reden, indem man sagen, es ist eine Transitionsplatte zu der knackigeren Phase, die dann später kommt. Und das reißt es vielleicht wieder ein bisschen raus. Und das Allerbeste finde ich eigentlich fast wirklich das Peter Green Fleetwood Mac Cover, weil das ist etwa der einzige Song, der einen abzieht auf dieser Platte, so vom Thema her. Und ich mich dann entsprechend wohlfühle dabei. Und ja, wenn ich es jetzt ganz irgendwie positiv bewertet würde, ich sagen, bin ich etwa bei 4,25.
Wow, das ist jetzt echt ein Schock und ist mir wirklich mindestens alles doppelt zurückgegeben, Greili. Aber ich habe es nicht anders verdient mit meinem Stained Glass. Ja, verriss kann man nicht sagen. Yeah, auf jeden Fall, wir verlassen das Jahrzehnt von den 70er Jahren mit dem letzten Album aus diesem Jahrzehnt, das am 17. September 1979 rausgekommen ist. Und zwar ihr erstes Live-Album. Und eins von den ikonischen Live-Alben vom Heavy Metal. «Unleashed in the East», oder wie es denn sich relativ schnell da von Einbürgern unter Fans, «Unleashed in the Studio», weil man relativ schnell herausgefunden hat, dass an diesem Album ziemlich viel umgebastelt worden ist im Nachhinein. Aufgenommen worden ist es im Februar 1979 in Tokio an zwei verschiedenen Orten und nachher später an dem Ort gemischt, wo dann das nächste Album «British Steel» auch aufgenommen worden ist. Das Album ist gemischt und produziert von Tom Allom. Und das ist wegen dem bemerkenswert, weil er im nächsten Jahrzehnt eine absolute Schlüsselrolle als Produzent wird einnehmen für Priest und die Dekade von Priest, die dann folgt, extrem prägen wird. Man muss sagen, dass Unleashed in the East eben wirklich ein mega Klassiker geworden ist. Und für viele von unserer Generation wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Einstieg war in Priest, weil es natürlich gleichzeitig ein Best-of war. Jetzt kann man sich darüber streiten, wie wichtig es ist, dass ein Live-Album so authentisch tönt, wie es live gespielt worden ist, oder ob es okay ist, daran rumzubasteln. Mich persönlich hat das eigentlich nie gestört in meiner Bewertung von Unleashed in the East. Aber bevor ich jetzt hier über Unleashed in the East gross schwafle, sag doch du mal, Philipp. Was du meinst zu diesem Album?
Jawohl, also Unleashed in the East ist die erste Priest-Platte, die ich kennt habe. Respektive, eben, ich habe es schon erwähnt, vom älteren Bruder, der hat British Steel gekauft und eben auch Unleashed in the East. Und ja, die Hülle hat es halt mehr neugierig gemacht, dass ich die zuerst gehört habe. Also für mich die erste Platte, die ich je gehört habe von Priest. Ich habe gesagt, dass er mit der ersten Song wahrscheinlich, den ich je gehört habe, weil es ja der Opener. Und ja, wie erwähnt, ein bisschen umgebastelt worden, wie man so Schritt für Schritt so ein bisschen mitbekommen hat. Angeblich auf den Gesang komplett neu aufgenommen, der Rest mehr oder weniger originalgetreu scheinbar. Wie erwähnt, von Tom Allen produziert, wo, um hier noch Bogen zu spannen, er ist der Sound Engineer von der allerersten Sabbath, die wir letztes Mal hatten. Also der Mann hat eine sehr, sehr wichtige Rolle übernommen in jeder Hinsicht in diesem Musikgenre. Ja, es ist natürlich eine Best-of-Platte, klar. Es ist eine Best-of-Platte und spricht ein bisschen für Priest, wenn man die Original-Vinyl-Version nimmt. Da sind ja nur 9 Songs drauf, was natürlich ein volles Konzert ist. Aber der größte Teil stammt überraschenderweise, oder nicht überraschenderweise für mich, von Sad Wings of Destiny. Und nur ein Song von Killing Machine.
ich weiss nicht, was du meinst.
Ich meinte, ich habe die Platte leider nicht mehr. Die ist irgendwann mal verloren gegangen über all die Jahre. Aber es war noch ein Single dabei gewesen. Und dort hat es dann, glaube ich, noch mehr Songs drauf gehabt von Killing Machine. Aber so gesehen, wie gesagt, eine Best-of-Live-Platte. Ein sehr, sehr guter Einstieg, wenn man überhaupt noch nichts kennt von Priest, von den frühen Jahren. Wenn man jetzt nicht Lust hat, all das Zeug, wo wir jetzt drüber geredet haben, intensiv zu hören, ist sicher ein sehr, sehr guter Einstieg in die alte Priest-Sache. Und es schließt die Dekade halt wirklich sehr, sehr gut ab. Es ist wirklich ein würdiger Abschluss von einer Dekade, wo doch Priest sehr geprägt hat, die Dekade in dieser Musikrichtung. Schwierig so gesehen, Lieblingssongs zu verteilen, aber ja, es bleibt halt dabei, Victim of Changes. Ja, ich nehme das mal jetzt vorne weg, wahrscheinlich mein Lieblingspriest-Song überhaupt. Von dem her muss ich den ja hier fast auch wählen, logischerweise. So gesehen gibt es keinen Least-Favorite-Song, weil es sind ja alles tolle Songs, ja. Wenn ich müsste trotzdem wählen, ja, Coverversionen sind beide, sind ja 2 Covers drauf. Das ist vielleicht auch ungewohnt bei einer Live-Platte, die noch 9 Songs hatte. Ursprünglich gerade noch 2 Covers drauf tun. Mir wäre es nicht lieber gewesen, man hätte hier diese in der Gresse vielleicht noch eine Live-Version gehabt. Oder Beyond the Realms of Death, wo, glaube ich, nur auf eine Single rausgekommen ist in einer Live-Version. Also für mich wäre das mir viel lieber gewesen, wenn das dort drauf gewesen wäre, als die 2 Cover-Versionen. Noten, bei diesem Best-of gebe ich dieser Platte 5,5.
Brian Lange?
Für mich Unleashed in the East ist mein absolutes Lieblings-Live-Album ever von irgendeiner Band. Und das hat Gründe. Meine Eltern haben tatsächlich 1979 gefunden, dass ein 10-jähriger Bub auf Bern dürfen und AC/DC und Judas Priest schauen. Für mich hat es zwar nur AC/DC gegeben, aber wenn ich sehe, dass eine Band Judas Priest, habe ich dort noch gesagt. Ich weiß es nicht. Ich habe das Album im Kardinal in der Freien Strasse gekauft und habe das Cover stundenlang angeschaut. Der GG mit seiner Gitarrenpose, die ja wirklich ikonisch ist, und der Rob. Und ich habe permanent Gänsehaut, nur schon allein, wenn ich mit euch darüber jetzt rede. Ich finde zwar, dass alle Songs wirklich schnell sind auf dem Album verglichen mit den Studioversionen. Das nervt mich im Nachhinein. Mir ist es aber völlig egal, ob der Rob jetzt das Album nachher dann im Studio nochmal eingesungen hat. Das ist für mich wirklich ein Knalleralbum. Und vielleicht noch schnell eine Anekdote. Es gibt ja das lange Genocide-Intro von der Gitarre. Und ich habe dazu mal vom Hertie in Lörrach eine Gitarre gehabt mit einem Star 20 Verstärker, aber es hat mega scheiße tönt. Es hat so ein bisschen nach Santana tönt. Und irgendwie, dann habe ich die Priest-Platte gehabt und ich habe irgendwie gefunden, es tönt doch ganz anders bei ihnen. Wieso tönt das bei mir so beschissen? Bin dann in Sachenmusik gegangen, das ist ein Gitarrenladen in Basel, habe das Album mitgenommen, das Vinylalbum, bin dort rein als 10-Jähriger, gesagt, ich würde gerne, dass meine Gitarre so tönt, habe das Album gezeigt und sie haben dann einfach das Cover angeschaut und gesagt, ja, okay, so wie das aussieht, brauchst du einfach eine Verzerrung. Das ist schlussendlich gesehen. Ich habe bis heute zu dem Song Genocide und zu dieser Vier-Riff-Attacke von dem Song, wo ja anders ist wie auf der Studio-Version, wirklich ein ganz spezielles Verhältnis. Aber hey, Analysten, die ist die fucking 5,5 von mir. Eine von der höchsten Benotungen, die es heute überhaupt gibt für irgendein Priest-Album.
Wow, Kreidli.
Mit diesen Geschichten vom Bäumlich kann ich natürlich nicht ganz mithalten. Und ich bin ja der Jüngste in der Runde und ein bisschen später richtig ernsthaft eingestiegen. Und kommen ja dann noch zum anderen Live-Album, wo ich meinte, das sei mein erstes selber gekaufte Priest-Tonträger gewesen. Und ich habe damals eigentlich als Teenie-Live-Album extrem geil gefunden. Heute habe ich so ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis und habe dann recht schnell Unleashed nachgekauft, glaube mit so einem Nice-Price-Sticker drauf. Also müsste auch irgendwie Ende 80 gewesen sein, Grössenordnung, und habe das eigentlich auch immer so ein bisschen als Best-of empfunden. Aber mir hat die Platte immer extrem beeindruckt, weil sie einfach so einen Drive hat und eben Studiogesang hier oder auch ich einfach gefunden habe, das kommt irgendwie rüber, das holt mich ab. Und irgendwann in den 90ern, als ich es mal geschafft habe, auf London ein bisschen Platten kaufen, habe ich das Single, das mir dabei gelegen ist, eben mit den drei anderen Songs irgendwie für 90 Pence oder so gefunden. Und für mich das ist quasi so, cool, jetzt habe ich quasi wie mehr von diesem Set. Und zugehe ich, ist etwas, was ich jetzt heute nicht mehr so wahnsinnig viel ausgrabe, aber ist wirklich ein cooles Album. Also, und höher sentimentalen Wert auch, sicher 5,25 für mich.
Okay. Also, Klassiker-Status für euch eigentlich extrem bestätigt. Das ist auf jeden Fall bei mir auch eins von den ersten Alben, die ich gehört habe. Weil, ich sage auch da wieder der erste Song ist, wie bei Stained Glass, habe ich ein ähnliches Problem gehabt. Was mir auch nicht so wahnsinnig geholfen hat, ist das komische japanische Publikum, wo irgendwie gefühlt die 0,2 Sekunden jubelt. Und dann habe ich es auch nie so in the face als Live-Album gefunden, wie jetzt irgendwie andere Klassiker. Sagen wir irgendwie If You Want Blood oder Made in Japan oder so. Ich habe es immer so, ich habe ein bisschen distanziert gefunden, der Sound. Aber was ich absolut bei euch bin, ich finde es extrem tight gespielt und so extrem energetisch. Fast sogar eine Art von punkiger Energie. Es ist so einfach wirklich extrem aggressiv und trotzdem total kontrolliert. Das beeindruckt mich eigentlich bis heute bei dieser Platte, muss ich sagen. Die Band ist unglaublich tight und ich finde auch, dass der Les Binks zu dem Moment schon spürbar wirklich bei der Band angekommen ist. Die Ironie an dem Ganzen ist, dass er irgendwie während dem die Band am Mischen war, irgendwie einen Anruf gekriegt hat vom Management und gesagt hat, the band wants to talk to you. Und dann hat er gesagt, okay, und wo sind sie denn? Naja, sie sind hier im Studio im Tittenhurst Park. Und dann, ah, okay, und was machen sie dort? Ja, sie mischen ein Live-Album ab. Aha, okay, und sollte ich da nicht dabei sein? Ja, das musst du selber fragen. Und dann ist er irgendwie dort eigentlich mehr oder weniger seine Kündigung abholen und so. Es ist so ein bisschen Drummer-Abgang, Priest-Style, muss man wahrscheinlich sagen. Das so als bisschen Randnotiz. Aber ich finde, und das will ich noch nachholen, weil ich jetzt Sad Wings nicht so hoch bewertet habe, ich finde fast alle Sad Wings Songs eigentlich viel geiler in dieser Version als Studio. Ich finde auch wie du, Bäumli, und das haben wir auch kürzlich mal geschrieben, ich finde alles ein bisschen hektisch. Und trotzdem finde ich, dass ich mich, also ich würde mich vermutlich doch für alle die Versionen von den Sad Wings Songs entscheiden, wenn ich zwischen Studio und Live müsste wählen. Also bei mir jetzt auch hohe Bewertung, ich bin auf 5,15. Ist ja logisch, dass es nicht auf der 5,1 oder 5,2 ist. Und Victim of Changes finde ich in dieser Version entfaltet all seine Kraft und Blüten und alles. Hammer. Bin absolut Fan von dem Song in dieser Version. Und ja, Low Point ist ja relativ voraussehbar, exciter für mich.
Wegen Victim of Change, das muss ich dazu sagen, ich habe sicher 15 Live-Versionen schon gelost, weil ich den Song so toll finde. Und es gibt in so vielen Facetten. Und ja, die auf Unleashed ist schon eine sehr, sehr gute Version.
Aha.
Vielleicht meine Lieblingsversion, die von Dortmund 83, die finde ich absolut jenseits gut, ja.
Auf das müssen wir später zu reden kommen, ja. Unbedingt. Ja, und mit Unleashed in the East beschließen Priest das goldige Jahrzehnt von den 70er. Ist die letzte Platte, die in diesem Jahrzehnt rauskommt. Und wir beschließen den ersten Teil von unserer vierteiligen Folge über Judas Priest auch mit dem letzten Album. Und bitte schreibt uns, wenn ihr uns toll findet, wenn ihr uns scheiße findet, wie auch immer, auf Twitter, auf Facebook oder auf Instagram. Wir freuen uns über jedes Feedback. Macht's gut, bleibt gesund und wir freuen uns auf die zweite Folge. Und wenn ihr wieder dabei seid, umso besser. Bis bald, ciao zusammen.
Nerdcast, der ultimative Schweizer Podcast für Metal-Freaks und Metal-Nerds.